Guten Abend. Viele von euch, um nicht zu sagen die meisten, habe ich ja gerade schon in einer Baptistengemeinde gesehen. Da war der Philipp Ottenburg vom Mitternachtsruf und hat dort gepredigt. Und ich war doch erstaunt, wie viele von euch da mit bei waren. Also das sind so die ganz Harten, die sagen, das mit Holger, das ist mir zu wenig, ich brauche mehr. Ja. Also von daher, schön. Und ich habe euch ganz besonders jetzt noch im Auge. Ne? Ich sehe, ob ihr das wirklich durchhaltet. Ja. Ja, der Philipp hat ja über die Könige des Nordreichs gepredigt heute Abend. Jerobeam, Ahab. Das war seine Linie. Und wir machen das jetzt für das Südreich. Heute den König Asa. Der Asa, der hat noch die letzten Jahre vom Jerobeam mitbekommen und die ersten Jahre vom Ahab. Also der Asa ist genau das Äquivalent für das Südreich Juda, was jetzt hier von Jerobeam bis Ahab wir heute Nachmittag schon gehört haben über das Nordreich Israel. Und morgen werden wir dann den Sohn von Asa betrachten, den Josaphat. Und zwar ganz besonders aber in seiner Beziehung zum Ahab, dem König des Nordreichs, von dem wir heute gehört haben. Von daher passt das für alle, die heute da waren, sehr schön zusammen, als hätten wir uns abgesprochen, hier zu einem gemeinsamen Bild. Ich liebe Lebensbilder. Die sind so praktisch, motivierend, ansprechend, und ich liebe besonders die Lebensbilder im Alten Testament. Und es gibt ja einige, die haben mit dem Alten Testament so manchmal Probleme und die sagen, ja, was soll mir das Alte Testament, und die Gemeinde, die hat ja Offenbarungen, die so weit darüber hinausgehen. Aber der Apostel Paulus, der hat an drei Stellen in seinen Briefen darauf hingewiesen, wie wichtig das Alte Testament auch für uns als neutestamentliche Gemeinde ist. Das erste, 1. Korinther 10, Vers 6. Da ist er gerade bei dem Bild von der Wüstenwanderung Israels. Und dann sagt er uns als neutestamentliche Gemeinde, dass das wichtig für uns ist zu lesen, denn diese Dinge sind als Vorbilder, als Typoi, ja, als Typen, als Vorbilder für uns geschehen. Okay. Und in Römer 15, Vers 4, da sagt der Apostel Paulus, alles, was früher geschrieben ist, und damit meint er das Alte Testament. Das war die Bibel damals erstmal der ersten Christen. Alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Also auch Belehrung. Damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Und die dritte Stelle ist dann 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Da sagt Paulus, und denkt immer dran, da war das Neue Testament noch nicht gegeben, sondern da gab es ja als Wort Gottes, als Bibel, das Alte Testament. Die apostolischen Schriften waren ja erst im Werden. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und jetzt kommt's: nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, damit der Mensch Gottes ausgebildet sei, zubereitet sei für jedes gute Werk. Also von daher, der Apostel Paulus hat das Alte Testament sehr geschätzt, gesagt, dass wir davon viel lernen können. Und genau das wollen wir jetzt auch an diesen beiden Einheiten heute Abend, morgen früh wieder tun. Ich liebe das Alte Testament zum einen, weil es ja auf Jesus hinführt. Ja, überall entdeckst du Jesus-Prophetie. Also Jesus ist ja Verborgen im Alten Testament an allen Ecken und Enden. Das ist ja eine Pracht, das zu entdecken. Das ist einfach nur Freude pur. Und das ist auch einer der unschlagbarsten Beweise für die Inspiration der Heiligen Schrift. Diese Jesus-Prophetie überall im Alten Testament. Und dann, Neues Testament kommt von Jesus her und das Alte Testament führt zu Jesus hin. Also eine wunderbare Einheit. Und dann haben wir eben im Alten Testament oft wie in einem Bilderbuch, ganz anschaulich, Beispiele für das, was wir an Lehre im Neuen Testament, für die Praxis des Glaubens immer wieder finden. Also von daher lese ich das Alte Testament mit viel Freude und großem Gewinn und hoffe, dass das bei euch auch so ist. Asa. Über sein Leben und Wirken finden wir zwei Texte in der Bibel. Das eine ist 2. Chroniker, Kapitel 14 bis Kapitel 16. Und der Paralleltext 1. Könige 15, die Verse 9 bis 24. Was fällt euch als erstes auf? Beide Parallelstellen? Was fällt euch auf? 2. Chroniker 14 bis 16, 1. Könige 15, 9 bis 24. Wo sind meine Sherlock Holmes Bibelforscher aus München? Na Mensch, bei den Chroniker sind es 3 Kapitel. Ja, und im Buch Könige, da sind es gerade mal 13 Verse. Oder 15. Ja. Also rechnen ist wieder nicht unser Ding, da seid ihr wieder besser. Was lehrt uns das? Das Chronikerbuch hat viel ausführlicher den Asa im Blick. Jetzt guckt aber mal, was ihr alles von dem König Ahab und von den anderen Königen des Nordreiches im Buch der Chroniker finden werdet. Wie viel findet ihr da? Gar nichts, mit Ausnahme der Momente, wo die mit den Königen des Südreichs in irgendeiner Weise in eine Beziehung treten. Denn diese 2 Bücher Chroniker, die beschäftigen sich nur mit David, 1. Buch Chroniker, und mit dem Haus Davids, 2. Buch Chroniker. Dem Buch Chroniker geht es um diese Davidslinie, von der wir heute ja auch von Philipp gehört haben, das ist ja das Ziel Satans. Er will verhindern, dass dieser Davidssohn, dieser Messias, zur Herrschaft kommt. Und genau das ist das Anliegen. Das Buch der Könige wechselt immer zwischen den Königen des Nordreiches und des Südreiches hin und her. Aber im Buch der Chroniker, da wird jetzt nochmal ganzer Fokus genommen auf den Tempel und auf David und dann vor allem 2. Buch Chroniker auf das Haus Davids, weil diese Messias-Linie, da kommt der Messias her. Da wächst er raus. Das ist diesem Buch so wichtig darzustellen. Asa war der Urenkel von Salomo. Sohn, Enkel, Urenkel, also 3. Generation. 3. Generation nach Salomo. Unter Rehabiam, dem Sohn Salomos, zerfiel Israel in das Nordreich, Israel, und in das Südreich, Juda. Und Asas Königtum über das Südreich Juda begann 20 Jahre nach dem Tod Salomos. Das ist nicht viel. 20 Jahre nach dem Tod Salomos. Hätte ich so vorher gar nicht gedacht, dass der da so nah dran war. Und es war gleichzeitig das 20. Jahr der Herrschaft von dem Jerobeam im Nordreich. Der hat also die ganze Zeit im Nordreich als erster König des Nordreichs, Jerobeam der Erste, hat diese 20 Jahre schon geherrscht. Da war Asa im Südreich bereits der Dritte. Rehabiam, der hat 17 Jahre als König geherrscht, der Sohn Salomos. Dann dessen Sohn Abia, nur 3 Jahre. Und dann haben wir die 20 Jahre um. Dann kommt schon Asa. Und Asa herrscht 41 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Es gibt nur 2 Könige im Südreich, die länger herrschen als Asa. Der eine ist der Uzzia, der herrscht 52 Jahre. Und welcher König des Südreichs hat am längsten geherrscht? Das war der gottesfürchtige König. Ja, Manasse. Haut einen aus den Socken. Weil man ja denkt, die Gottesfürchtigen müssten ja diese immer nur ganz lang. Und wer ist der Längste? Manasse, der Schlimmste. Der ja wirklich sogar diese Menschenopfer an Kindern vollzog. Aber während man im Buch Könige nur Manasse in dieser schlimmen Darstellung seines Lebens findet, hat das Buch Chroniker eine Perspektive, die wir im Buch Könige nicht finden. Nämlich das Buch Chroniker beschreibt, dass dieser Manasse von Gott so in den Zerbruch geführt worden ist, dass er in die Gefangenschaft gekommen ist, dass sein Leben richtig zerbrochen wurde. Und dieser Mann kommt wieder zum Glauben. Und er darf dann wieder zurückkommen und dann leitet er sogar noch eine Reformation ein im Südreich Juda. Das ist etwas, was man manchmal vergisst, weil es eben im Königebuch gar nicht auftaucht. aber das Buch Chroniker, weil da eben immer auch dieses Hindrängen auf den Messias und auf diese verändernde Kraft Jesu, da wird dieses von Manasse aus geschildert. Und darum hat er hinten nochmal von Gott sozusagen zugelegt bekommen und kommt auf 55 Jahre. Ja, das nur so am Rande, so ein bisschen Bibelkunde. Bei mir ist das immer wichtig, dass man so ein bisschen das einordnen kann. Sonst, wenn ihr danach nach Hause geht, Asa, dann hängt er da irgendwie so im luftleeren Raum. Jetzt wisst ihr schon mal, Asa war der Urenkel Salomos und seine Herrschaft begann 20 Jahre nach dem Tod Salomos. Aber schon der erste Satz in unserem Text, 2. Chroniker, Kapitel 14, Vers 1, schon dieser erste Satz zeigt, Asa ist mehr als nur der Urenkel Salomos. Und das ist nun wichtig. Ich weiß nicht, es gibt so eine richtigen christlichen Häuser, Familien, die über Generationen hinweg gesegnet sind. Also bei uns war das der Gemeindeleiter, der die Hasenherde gegründet hat, Heinrich Grossmann. Und das ist der Sohn von Heinrich Grossmann. Das ist der Enkel von Heinrich Grossmann. Das sind die Urenkel von Heinrich Grossmann. Ja? Und ich fand es immer faszinierend, wie dann Menschen in ihrem Wert und ihrer Stellung so noch abgeleitet werden von dieser Beziehung. Und dann ist natürlich wieder die Frage, bist du nur der Sohn deines Vaters, deiner Eltern? Bist du nur der Enkel von? Oder hast du eine eigene Gottesbeziehung? Hast du eine eigene Gottesbeziehung? Das ist das Erste. Und Asa hatte eine eigene Gottesbeziehung. Und darum ist Asa mehr als nur der Urenkel Salomos. Und das lesen wir hier also 2. Chroniker 14, Vers 1. Und Asa tat, was gut und recht war in den Augen Jahwes, seines Gottes. Ich mache es mal wie Philipp, der hat auch, glaube ich, bei fast jeder Bibelstelle was getrunken. Mit diesem kurzen Satz, ein Satz, ein kurzer Satz, mit diesem kurzen Satz beginnt der gesamte Bericht über den König Asa. Und im Gegensatz zum Buch der Könige, keine Jahreszahlen, keine chronologische Einordnung seiner Herrschaft, sondern nur dieser eine Satz wird hier ganz zu Beginn hingestellt. Asa tat, was gut und recht war, in den Augen Jahwes, seines Gottes. Und hier merken wir, dass es dem Heiligen Geist im Buch Chroniker nicht nur um Wiederholung der Dinge geht, die im Buch der Könige ja schon vorher aufgeschrieben worden sind, sondern dass es dem Heiligen Geist im Buch der Chroniker vor allem um geistliche Deutung von Geschichte geht. Geistliche Deutung. Und hier wird in einem Satz die Summe eines Lebens in den Augen Gottes zusammengefasst. Ein ganzes Leben in einem Satz. In seiner Kürze hat es mich als Juristen an einen Urteilstenor erinnert, wo du auch so eine lange Beweisaufnahme hast, die später kommt, aber oben dann nur ein Satz. Ja, nur ein Satz, wo dann eigentlich die zusammenfassende Urteilsausspruch dann zusammengefasst ist. Und wenn ihr nur diesen einen Satz für euch mal lest, Asa tat, was gut und recht war, in den Augen Jahwes. Und schon ist wieder klar, aha, es kommt darauf an, mit welchen Augen man sich sieht. Viele Menschen sind in ihren eigenen Augen ganz passable Zeitgenossen. Aber wie sieht Gott uns? Was sind wir in den Augen Gottes? Das ist die spannende Frage. Denn das ist die alles entscheidende Frage. Es interessiert nicht, wie wir uns selber sehen, sondern wie Gott uns, wie Gott unser Leben sieht. Das ist die alles entscheidende Frage unseres Lebens. Was bleibt? Wie sieht Gott uns? Wie ist unser Leben in den Augen Gottes? Ja, und damit sind wir gleich bei der nächsten Frage. Wie wird wohl dieser Satz lauten, in dem die Summe unseres Lebens einmal zusammengefasst ist? Und als ich mir das überlegte, ist mir einmal in die Glieder gefahren. Das darf sein. Also uns darf Gottes Wort auch mal in allem Ernst in die Glieder fahren. Das dürfen wir auch mal aushalten. Das müssen wir auch nicht gleich wegwischen und mit irgendwie wegargumentieren. Wir dürfen vor Gott auch mal in allem Ernst erleben, dass uns das in die Glieder fährt. Aber dabei muss es nicht bleiben. Aber das mal auszuhalten, sich dem zu stellen, ist wichtig, denn vielleicht ändern sich ja die Prioritäten in unserem Leben. Vielleicht hat das ja eine Auswirkung, dass wir sagen, wow, der Satz, der über meinem Leben jetzt stehen würde, der ist eigentlich gar nicht, den will ich so eigentlich gar nicht. Ich will, dass da in den Augen Gottes noch anderes ausgesagt werden kann. Und dann haben wir ja noch Zeit, die Prioritäten in unserem Leben zu überdenken und zu korrigieren. Denn das ganze Leben besteht im Prinzip ständig und ausschließlich immer nur darin, dass wir Prioritäten setzen. Jeden Tag. Immer nur, was ist wichtig, was hat Vorfahrt, was hat Vorrang, was kann zurückstehen, was muss zurückstehen. Unser ganzes Leben. Immer nur diese Entscheidung. Und das ist die Frage, was hat die oberste Priorität? Jesus. Von daher klärt sich alles. Dann läuft Leben gesund, fruchtbar und so in den Augen Gottes, dass es genauso heißen soll, er tat was gut und rechtes in den Augen Gottes. Auf dem Grabstein meines Opas stand auch so ein Satz, der sein Leben zusammenfassen sollte. Das weiß ich noch, da habe ich als kleiner Steppke da gestanden an seiner Grabstelle und dann sah ich im Stein damals schon, das war schon damals bei der Bildung, eingraviert. Christus war sein Leben. Da weiß ich, das hat mich als Steppke schon sehr beeindruckt. Von meinem Opa. Dieser eine Satz über sein ganzes Leben zusammengefasst. Christus war sein Leben. Das ist ein Zitat aus Philipper 1, 21. So fasst Paulus sein Leben im Gefängnis und in Erwartung einer möglichen Hinrichtung zusammen. Ja, er sagt, ich habe jetzt wahrscheinlich nicht mehr lange. Kann sein, dass die mich jetzt bald hinrichten. Keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Und dann kommt er angesichts einer möglichen Hinrichtung im Gefängnis zu diesem Satz, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Ja? Und wenn das die Summe unseres Lebens ist, dann ist alles gut. Christus, mein Leben. Das heißt aber nicht nur Christus, mein Heil. Es geht dabei nicht nur um meinen Heilsstand in Christus, sondern Christus, mein Leben, heißt auch eben nicht nur ich in Christus, sondern auch Christus in mir. Christus, mein Leben, heißt ich in Christus und Christus in mir. Ich in Christus, das ist mein Heilsstand. Christus in mir, das ist sein Lebensvollzug in mir. Und darum geht's, dass doch unser Glaube an Christus, unser Leben in Christus auch wirklich zu einem Leben wird, dass Christus in und durch uns leben kann. Dass unser ganzer Glaube eben nicht nur sich auf den Kopf bezieht, sondern ins Herz und in die Hände und in die Füße kommt. Asa tat, was gut und recht war, in den Augen Jahwes, seines Gottes. Es geht bei der Anfrage dieses Satzes an unser Leben nicht um den Heilsstand meines Lebens, sondern um den Zustand meines Herzens. Das ist das, was eigentlich dieser Satz anfragen möchte. Nicht den Heilsstand meines Lebens in Christus, neutestamentlich. Da brauche ich überhaupt nicht drüber irgendwie eine Diskussion aufkommen zu lassen. Und da gilt nicht, was ich getan habe, dass mir das irgendein Heil verschafft. Um meinen Heilstand geht's nicht. Es geht bei diesem Satz um eine Anfrage an den Zustand meines Herzens. Und ich habe, jetzt verlasse ich mal so die Predigtebene und erzähle euch das ein bisschen, ich habe um diesen ersten Satz zu Hause wirklich die ganze Zeit gerungen und gekämpft. Ich dachte, eigentlich gefällt mir der nicht. Er tat, was gut und recht war. Ja, sind wir jetzt wieder im Gesetz? Da hat sich alles gegen mich gewendet. Nein. Also mein Satz heißt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Dann merke ich mit einmal, wie mein Herr lächelt. Und wie er zu mir sagt, lies doch mal weiter. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich geblieben. Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Versteht ihr? Ich war so ganz in diesem, also ich will mich jetzt eigentlich durch diesen Satz nicht irgendwie pieken lassen. Ja, mein Satz lautet, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und dann sehe ich, dass Paulus aber durch den Geist hier keinen Punkt macht, sondern dass es weitergeht. Das ist diese Gnade, die nun auch die heiligende, zurechtbringende, sich auswirkende Gnade sein will. Nicht nur die rechtfertigende. Und darum ist dieser Satz, Asa tat, was gut und recht war in den Augen Jahwes seines Gottes, eben keine Aussage über den Heilstand, sondern eine Anfrage an den Zustand unseres Herzens. Denn darum ging es immer. Dieser eine Satz taucht ja bei jedem einzelnen König auf. Immer die Frage Gottes, wie beurteilt er diesen König? Und dabei ging es nie darum, ob ein König fehlerlos war. Wir werden es sehen, auch Asa war nicht ohne Fehler. Im Gegenteil, der hat einige gehabt. Und die Bibel verschweigt das auch gar nicht. Im selben Bericht, in dem sie sagt, dass er tat, was gut und recht war in den Augen Gottes, im selben Bericht sagt sie auch, das hat er falsch gemacht und das hat er falsch gemacht und das hat er falsch gemacht. Ihr merkt, es geht hier überhaupt nicht um Fehlerlosigkeit in unserem Leben. Es geht Gott immer um unser Herz. Und der David hat einen Riesenmist gemacht in seinem Leben. Und ich lese bis ins Neue Testament, er war ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Nochmal, es geht Gott nicht um unsere Perfektion, um unsere Fehlerlosigkeit. Es geht ihm einfach nur um unser Herz. Und wenn das bei Gott ist, wenn das unserem Herrn gehört und auf ihn ausgerichtet ist, ich hätte jetzt fast gesagt, durch Fehler dürfen sein. Ja, dafür haben wir das Blut. Wir wollen sie nicht bewusst machen, aber wir gehen noch nicht unter, dass wir sie tun und wir wissen, wir werden immer wieder welche tun. Das ist nicht das, was unsere Gottesbeziehung im Grund entscheidet. Nicht in diesem einen Satz, der über dem ganzen Leben steht. Ja, wie ist das bei uns? Asa kriegt hier ein Zeugnis in 2. Chroniker 15, Vers 17, was ich allerschönst finde. In 2. Chroniker 15, Vers 17 heißt es erst, aber die Höhen wichen nicht. Das ist jetzt etwas nicht Gutes. Die blieben, wir werden dazu noch nachher kommen, was das bedeutet. Die Höhen wichen nicht. Doch war das Herz Asas ungeteilt alle seine Tage. Das war Gott wichtig. Sogar im selben Satz noch, wenn er sagt, aber da hätte er sich drum kümmern müssen, dass das im Volk auch noch verschwunden wäre. Ja, das hat er nicht geschafft. Aber sein eigenes Herz vor Gott war ungeteilt. Auch wenn er in seinem Leben nicht alles gemacht hat, was er hätte machen können oder sollen. Sein Herz war ungeteilt. Und das steht geradezu jubelnd drin. Ja, Fehler, ja, falsch, ja, perfekt nicht, aber das Herz ungeteilt mit Gott. Das ist das Zeugnis, was Gott ihm ausstellt. Ja, wie ist das bei uns? Ist unser Herz ungeteilt? Ungeteilt bei unserem Herrn? Oder gibt es da Bereiche, die wir seinem Willen und seiner Herrschaft noch entziehen? Da gibt es noch so eine Berliner Mauer in unserem Herzen. Da gibt es noch West und Ost. Da gibt es noch Bereiche für Jesus und Bereiche, die gestalte ich mir selber. die lasse ich mir auch nicht nehmen und da lasse ich mir auch nicht reinreden. Das alles bündelt dann in der Frage, wenn wir es hier in diesen Bildern, diese alttestamentlichen Geschichten ausdrücken wollen, gibt es fremde Altäre in unserem Herzen? Gibt es fremde Altäre in unserem Herzen? Dann brauchen wir geistliche Erneuerung. Und Asa hat sich dieser geistlichen Erneuerung gestellt. An ihm sehen wir, wie der Weg zu einer geistlichen Erneuerung aussehen kann. Die Verse 2 bis 5. Da geht es um die geistliche Erneuerung. Und er beseitigte die fremden Altäre und die Höhen und zerschlug die Gedenksteine und hieb die Aschirim um. Und er sagte zu Juda, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchen und das Gesetz und das Gebot tun sollten. Und er beseitigt aus allen Städten Judas die Höhen und die Räucheraltäre. Und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Er baute befestigte Städte in Juda, denn das Land hatte Ruhe. Es war kein Krieg gegen ihn in jenen Jahren, denn der Herr hatte ihm Ruhe verschafft. Wie begann die geistliche Erneuerung bei Asa? Wir lesen, er beseitigte die fremden Altäre. Er wartete also nicht darauf, dass die Altäre irgendwie und irgendwann von selbst verschwinden. Das gibt sich so von ganz alleine. Nein. Er wartete auch nicht darauf, dass Gott es tat. Ich bin zu schwach, das muss der Herr tun. Nein. Er traf eine Entscheidung und ging es an. Und anders geht's auch bei uns nicht. Gott wird nicht für uns tun, was wir tun sollen. Aber er will es in uns tun. Doch nie ohne oder gegen unseren Willen. Und oft tarnt sich, wir sind Meister des Selbstbetruges, oft tarnt sich unser Ungehorsam mit frommen Floskeln. Ich kann das nicht tun, ich bin zu schwach. Das muss der Herr tun. Ist an diesen drei Sätzen irgendwas falsch? Nein. Ist an diesen drei Sätzen irgendwas falsch? Alles. Diese Sätze sind inhaltlich richtig. Aber in dieser Lebenssituation angewandt, sind sie falsch. So wie der Apostel Paulus sagt, die Gnade Gottes ist immer größer als die Sünde. Immer größer, Römer 5. Und dann merkt der Apostel Paulus sofort, da kommt schon wieder der Teufel als Theologe durch die Hintertür rein und sagt, na Leute, alles Gnade, alles Gnade. Also komm, nicht so verkrampft, lockerer, mit der Sünde muss man alles nicht so eng sehen. Und deshalb fährt er sofort fort in Römer 6,1. Sollten wir nun in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Merkt ihr, dass der Teufel Gnadentheologie, Gnadenbotschaft benutzen kann zur Verführung, zur Lüge? Wahnsinn, die herrlichste Botschaft. In seinen Händen wird sie zum Mittel der Verführung. Also, er beseitigte die fremden Altäre. Und das müssen wir in unserem Leben auch tun. Da können wir nicht sitzen und warten. Ach, ich habe keine Kraft und eigentlich will ich auch nicht so richtig. Das muss Gott irgendwie machen. Nein, dazu sind wir gerufen. In der Kraft und im Namen Jesu. Das ganz sicher. Er in uns, nicht wir alleine. Aber wir müssen es dann eben auch tun. Was sind die fremden Altäre in deinem Leben? Jetzt könnte ich ganz viel ausführen, was das alles sein kann. Jetzt mache ich das mal gar nicht. Ich sage mal nur eins, das, woran du jetzt denkst, das wird es wahrscheinlich bei dir sein. Ja, die fremden Altäre. Der Heilige Geist zeigt es uns und wir wissen es. Wir wissen es ganz genau. Er beseitigte die fremden Altäre und die Höhen. Die Höhen waren Anbetungsstätten auf den Höhenzügen Israels. Manchmal sind damit Orte des Götzendienstes gemeint, oft aber auch nur Anbetungsstätten für Yahweh außerhalb Jerusalems. Nach dem Wort Gottes sollte es in Israel nur eine zentrale Anbetungsstätte Gottes geben, den Tempel in Jerusalem. Eben gerade damit aus den Höhenheiligtümern für Yahweh im Außenbereich irgendwelcher Hügel nicht mit der Zeit Orte des Götzendienstes werden. Hier in Vers 2 geht es dem Kontext nach aber wohl um Höhen des Götzendienstes. Denn auch bei den fremden Altären, den Gedenksteinen und den Aschirim handelt es sich jeweils um Kultobjekte fremder Götter. Doch neben diesen götzendienerischen Kultstätten, diesen götzendienerischen Höhen, gab es eben auch Höhen als Anbetungsstätten Jahwes außerhalb von Jerusalem. Und diese Höhen hielten sich auch unter der Herrschaft gottesfürchtigster Könige, meist sehr hartnäckig. Und so lesen wir auch hier unter der Herrschaft Asas in 2. Chroniker 15, 17, die Höhen aber wichen nicht aus Israel, doch war das Herz Asas ungeteilt alle seine Tage. Und dieser zweite Halbsatz, der wäre so sicher nicht geschrieben worden, wenn es hier um Stätten des Götzendienstes gegangen wäre. Dennoch waren auch diese Höhen als Anbetungsstätten Jahwes nicht im Willen Gottes. Sie widersprachen seinem Wort. In Jerusalem, im Tempel will ich angebetet werden, auf keinem grünen Hügel sonst sollt ihr irgendwelche kultischen Anbetungsstätten machen. Also, obwohl für Jahweh bestimmt, die wollten da Jahweh anbeten, war es gegen den Willen Gottes, gegen das, was Gott klar gesagt hatte. Da kann man also was tun für Gott geweiht, für Gott bestimmt, im Namen Gottes, und Gott sagt, das will ich gar nicht, das ist eigenwillig, was ihr da macht. Okay. Für die Gemeinde heute gibt es keine zentrale Anbetungsstätte. Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist ja das Wunderbare. Gemeinde ist überall da, wo sich Menschen sammeln, unter seinem Wort. Ja, nichts an sakralen Stätten. Alles wir frei von. Nein, 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 nein. Das gibt es bei uns als neutestamentliche Gemeinde nicht mehr. Aber was gibt es auch bei uns durchaus noch? Eigenwilligen Gottesdienst. Den gibt es schon noch. Ich denke da ganz besonders an die Unsitte seit Corona, sich doch am liebsten Gottesdienste mit einer Tasse Kaffee, noch so halb im Schlafanzug, ganz gemütlich von zu Hause anzugucken. Versteht ihr? Das ist so eine Höhe. Nicht für die, die krank sind und alt sind. Für die ist es ein Segen Gottes. Aber für die, die in die Gemeinde kommen könnte, ist das eine Form eigenwilligen Gottesdienstes. Denn Gott hat klar gesagt, wo sich sein Evangelium, seine Gegenwart abspielen soll, inmitten der Versammlung seiner Gemeinde. Und da ist jedes Zurückziehen in den privaten Bereich, das mache ich so für mich alleine, nicht im Willen Gottes. Oft nur Ausdruck dafür, dass Menschen sich nicht einordnen wollen in eine Gemeinde, in den Leib. Denn das reibt sich ja auch. Ist ja manchmal schwierig. Ja, nach der Ehe ist die Gemeinde die zweite große Stätte Gottes, wo er so richtig an uns arbeitet und schleift. Ja. Und dem sollen wir uns aussetzen. Aber es ist auch der Ort, wo wir Ermutigung, Gemeinschaft und bis in die unsichtbare Welt hinein eine Darstellung für unseren Herrn sind. Eigenwilliger Gottesdienst. Und die Höhen wichen nicht. Selbst die als Anbetungsstätten Gottes nicht. Der Herr, Der Herr freut sich so. Er freut sich so über die geistliche Konsequenz im Leben Asas, dass er dem Land 10 Jahre Ruhe verschafft. Und auch das dürfen wir erleben. Zeiten der Ruhe. Wir lesen immer wieder in diesen Berichten, dass Gott dem Volk Feinde erweckte. Und wir lesen, dass Gott seinem Land Ruhe schenkt, seinem Volk. Das erleben wir auch. Auch wir dürfen Zeiten der Ruhe erleben. Doch diese Zeiten äußerer Ruhe wären meist nicht lange. Denn wir leben in einer gefallenen Welt. Und was uns im Glauben weiterbringt, sind ja meist nicht die Zeiten äußerer Ruhe, sondern geistlicher Herausforderung. Ja, Ruhe ist schön, ich genieße sie, ich sage danke, Herr, dass ich diese Zeit haben durfte. Aber dann kommt wieder der Moment einer geistlichen Herausforderung. Dann kommt der Moment, wo der Herr sagt, so, jetzt hast du dich ein bisschen ausgeruht, jetzt geht's weiter. Geistliche Herausforderung. Das wird auch bei Asa hier so sein. Wir lesen das in 2. Chroniker 14, Abvers 8. Nach seiner geistlichen Erneuerung und der Zeit der Ruhe kommt jetzt die Zeit der geistlichen Herausforderung. Und der Kuschite Serach zog gegen sie, gegen Juda aus mit einem Heer von 1000 mal 1000 Mann. Helft zum armen Berliner, wie viel sind das? Ah, so viel besser scheint das Schulsystem in München gar nicht zu sein. 1 Million, danke. 1 Million. Klingt schon wieder anders, oder? 1000 mal 1000 klingt jetzt harmlos, aber 1 Million? Da merken wir erst, was das für eine Truppe war. 1 Million Mann und 300 Wagen. Dann lesen wir in Vers 9. Und Asa zog ihm entgegen. Schon das habe ich in meiner Bibel unterstrichen. Wahnsinn. Und jetzt kommt, warum überhaupt Asa ihm nur entgegenziehen kann. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sagte, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Hilf uns, Jahwe, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist Jahwe, unser Gott. Kein Mensch kann gegen dich etwas ausrichten. Und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa. 1 Million Mann. Wie viele sind da in der Ukraine gerade unterwegs? Mehr hunderttausend. Aber wenn ich es weiß, so nicht über 500.000. Hier 1 Million. Größenordnung. Eine riesige Übermacht. Totale Überforderung. Und seht ihr, das ist der Moment, diese Schnittmenge, wo es in unser Leben reinkommt. In unserem Leben werden wir vielleicht nicht vor 1 Million Leute stehen, die uns Böses wollen. Da braucht es vielleicht auch nur 1 oder 2. Aber wir stehen immer wieder vor Situationen, die uns total überfordern. Überfordern. Totale Überforderung. Das ist die Schnittmenge zu dieser Begebenheit hier mit unserem Leben. Eine Situation totaler Überforderung. Dagegen komme ich nicht an. Damit komme ich alleine nicht klar. Und trotzdem lesen wir, und Asa zog ihm entgegen. Asa läuft nicht weg. Er stellt sich der Herausforderung. Leute, wie oft erlebe ich das, dass Menschen in der Gemeinde, aus Gemeinden weglaufen, wenn es mal schwierig wird. Aus Ehen weglaufen, wenn es schwierig wird. Immer diese Fluchttendenz. Es wird schwierig, dann gehe ich. Nicht mehr aushalten, nicht mehr mich der Situation stellen und dem, was Gott darin an mir wirken möchte. Nein, das will ich nicht. Flucht. Asa zog ihm entgegen. Er stellt sich der Herausforderung. Aber nicht aus Selbstüberschätzung oder aus menschlichem Optimismus, sondern aus Glauben. Asa kennt die Macht des Gebetes. Und er ruft zu dem Herrn in seiner Not, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Hilf uns, Jahwe, unser Gott, wir stützen uns auf dich. In deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Was für ein wunderbares Gebet, alleine das wäre den Abend heute wert. Was für ein wunderbares Gebet. Und das dürfen auch wir beten in den Schlachten, in den Herausforderungen, in den Überforderungen unseres Lebens. Ja, wir sind kraftlos und der Feind ist mächtig, aber der Herr ist unsere Hilfe. Ja, wir sind überfordert, aber wir stützen uns auf ihn. Und in seinem Namen lasst doch uns den Herausforderungen unseres Lebens nicht entfliehen, sondern entgegenziehen. In seinem Namen, mit seiner Hilfe. Und der Herr lässt dieses Gebet nicht unbeantwortet. Er rettet sein Volk. Und diese Gotteserfahrung führt jetzt zu einer weiteren Hingabe an den Herrn. Wir lesen in Kapitel 15, das müsst ihr jetzt zu Hause mal in Ruhe alleine lesen. Wir lesen in Kapitel 15 von einer Vertiefung des Bundes mit Gott, die aus dieser Erfahrung jetzt herauswächst. Und Asa, das lesen wir auch in diesem 15. Kapitel, der entfernt sogar die Königin Mutter aus ihrer Stellung als Gebieterin. Warum? Weil sie ein Götzenbild gemacht hat und das anbetete. 2. Chroniker 15, Vers 16. Wow, die Königin Mutter aus ihrer Stellung entfernt, weil sie Götzen huldigte. Das heißt, seine Konsequenz macht auch vor der eigenen Familie nicht Halt. Er misst da nicht mit zweierlei Maßstäben. Und wieder schenkt Gott eine Zeit der äußeren Ruhe. Wir lesen bis zum 35. Regierungsjahr Asas. Wow, jetzt hat er schon 35 Jahre regiert. 35 Jahre, eine tolle Geschichte mit Gott. Ja, und jetzt lesen wir von einem geistlichen Irrweg. 2. Chroniker 16, die Verse 1 und 2. Im 36. Jahr der Regierung Asas zog Baasha, der König von Israel, gegen Juda herauf und baute Rama aus, um bei Asa, dem König von Juda, niemand hinaus und hineingehen zu lassen. Da nahm Asa Silber und Gold aus den Schätzen des Hauses des Herrn und des Hauses des Königs und er sandte zu Ben-Hadad, den König von Aram. Was sind wir Menschen merkwürdig? Asa hatte eine viel größere Bedrohung durch diese Millionen feindlicher Kämpfer. Im Glauben widerstanden. Doch jetzt, bei einer viel kleineren Bedrohung, durch Baasha, den König des Nordreiches und seinen 5 Hänflingen, die er da hatte, da knickt er ein. Da knickt er ein. Das ist viel kleiner als das andere. Da widersteht er im Glauben und bei diesem kleinen Ding knickt er ein. Jetzt sucht er seine Hilfe nicht bei Gott, sondern bei Ben-Hadad, dem König von Syrien. Aram ist ein anderer Name für Syrien. Na, schlimmer noch. Wie finanziert er seine ganzen Militärausgaben da mit der Bündnissen? Wie finanziert er die? Er nimmt Silber und Gold aus den Schätzen des Hauses des Herrn, um Ben-Hadad zu bezahlen. In einem Satz, er beraubt Gott, um sein Problem zu lösen. Er beraubt Gott, um sein Problem zu lösen. Und das kann nie der richtige Weg zur Lösung unserer Probleme sein. Unser Leben gehört Gott. Mit all seinen Ressourcen an Zeit, Kraft und Geld. Und wenn wir in Engpässe geraten, auf welchem Gebiet auch immer, finanziell, zeitlich, dann kann die Lösung nicht darin bestehen, dass wir das Haus Gottes plündern, um unsere Probleme zu lösen. Was wir bei Gott einsparen, wird uns unter dem Strich immer nur zum Verlust werden. Wir können da bei Einsparungen bei Gott können wir nie in die Schwarzen kommen. Ja, dann bleiben wir in den roten Zahlen. Auch wenn es kurzfristig manchmal die Lösung zu sein scheint. Auf lange Sicht niemals. Wie ein Fels in der Brandung steht hier das Wort Jesu aus Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Da sind wir wieder bei dem Thema Prioritäten. Also, die Lösung unserer Probleme liegt in einem Mehr an Vertrauen, nicht in einem Weniger an Hingabe. Sage ich nochmal. Die Lösung unserer Probleme liegt in einem Mehr an Vertrauen, nicht in einem Weniger an Hingabe. Hier beschreitet Asa einen Irrweg. Lasst uns nicht denselben Fehler machen. Ja, und damit kommen wir zu dem Thema geistliche Korrektur oder fleischliche Korrekturunfähigkeit. 2. Chroniker 16, Vers 7. Zu jener Zeit kam der Seher Hanania zu Asa, dem König von Juda, und sagte zu ihm, weil du dich auf den König von Aram gestützt hast und dich nicht auf den Herrn, dein Gott, gestützt hast, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Und jetzt sagt er genau das, was wir doch auch schon gedacht haben. Waren nicht die Kuschiter und die Libyer eine gewaltige Heeresmacht mit Wagen und Reitern in großer Menge? Doch weil du dich auf den Herrn stütztest, gab er sie in deine Hand. Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt. Darum wirst du von nun an Kriege haben. Gerade weil Asa mit Gott lebt, lässt Gott ihn nicht einfach laufen. Er spricht durch den Propheten Hanani zu ihm und zeigt ihm, wo er auf seinem Glaubensweg falsch abgebogen ist. Ja, wir biegen alle mal falsch ab. Und Asa ist hier falsch abgebogen und Gott redet zu ihm und sagt ihm, hey, Achtung, du bist falsch abgebogen. Und er erinnert ihn an die Erfahrung von Gottes Hilfe in der Vergangenheit. Er ruft ihn zurück zum Vertrauen auf den Weg des Herrn. Und diesem werbenden Ruf Gottes verdanken wir dieses wunderbare Gotteswort in Vers 9. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Also wieder merken wir, das ist eigentlich das Thema. Wieder geht es um das ungeteilte Herz und um die suchende Sehnsucht Gottes nach unseren ungeteilten Herzen. Wie intensiv hier diese suchende Sehnsucht Gottes ausgedrückt wird. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde. Und sie suchen immer nur nach einem, nach Menschen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wollen wir nicht solche Menschen sein? Wollen wir solche Menschen sein? Dann lasst uns Entscheidungen treffen. Scheidungen vollziehen, Prioritäten neu setzen, uns unserem Herrn ganz neu hingeben, mit all unseren Wünschen und Plänen, mit unseren Sehnsüchten, mit allem, was wir sind und haben. Gott hat so viel vor mit Menschen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Er will sich mächtig an ihnen erweisen. Wollen wir dieses Wirken Gottes in unserem Leben erfahren? Da führt nur ein einziger Weg hin. Ganze Sache mit Jesus. Asa muss die Konsequenz seiner törichten Entscheidung tragen. Der Prophet sagt, hierin hast du töricht gehandelt, darum wirst du von nun an Kriege haben. Unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Und damit müssen wir mitunter leben. Wenn jemand wieder das Gebot des Herrn, eben außerehelichen Sex hatte und es kommt ein Kind, dann ist das eine Konsequenz, mit der müssen wir dann unser ganzes Leben leben. Aber wie wir mit diesen Konsequenzen leben, das entscheidet sich daran, ob wir uns von Gott wieder zurückrufen lassen zu einem Leben im Vertrauen, zu einem Leben mit ungeteiltem Herzen. Zurückrufen lassen. Dann bleiben vielleicht manche Konsequenzen in unserem Leben weiter bestehen. Aber wir gehen anders mit ihnen um, wenn wir sie jetzt wieder mit dem Herrn gemeinsam angehen. Also, es ist wichtig, ob wir uns zurückrufen lassen, ob wir von unseren Irrwegen umkehren und uns wieder auf den Weg des Herrn rufen lassen. Also ich habe heute, als ich vom Flughafen kam, ganz schreckliche Türen und Schilder erlebt. Da bin ich aus dem Sicherheitsbereich gelaufen und dann wollte ich zur Gepäckausgabe. Und dann kam mit einmal eine Tür mit einem Riesenschild. Keine Umkehr mehr möglich. Oh. Ich glaube, ich habe davor gestanden, so überlegt, was machst du jetzt? Ist ja hier eine Entscheidung. Ist ja unglaublich, ja? Und dann dachte ich, Herr, wie ist das im Leben? Was ist das gut, dass du in deiner Gnade uns immer wieder Raum zur Buße, Raum zur Umkehr schenkst? Und dass du auch deiner Schöpfung immer eine Tür zurück in deine Gnade offen lässt. Das dürfen wir wissen, das dürfen wir glauben. Und trotzdem gibt es Situationen in unserem Leben, da darf uns das in die Glieder fahren. Keine leichtfertige Gnade, keine billige Gnade. Ja, jetzt kommt ein spannender Moment, eine entscheidende Weichenstellung. Wie reagiert Asa auf diesen persönlichen Ruf zur Kurskorrektur? 2. Chroniker 16, Vers 10. Und Asa fiel dem Propheten um den Hals, dankte ihm und sagte, ja, es passt mir nicht, was du sagst, aber es ist das Wort des Herrn, ich bin falsch abgebogen und ich freue mich, dass der Herr mich nicht laufen lässt und ich will neu wieder anfangen.
Bei mir steht was
anderes. Ja, bei mir leider auch. Und Asa wurde ärgerlich über den Seher und legte ihn ins Gefängnis, in den Block. Denn er war deshalb wütend auf ihn. Auch tat Asa zu dieser Zeit einigen von dem Volk Gewalt an. Leider reagiert Asa auf die geistliche Korrektur des Propheten Hanani nicht mit Beugung und Buße, sondern mit Ärger und Wut. Und so verpasst Asa die Chance zur Korrektur, weil er sich lieber seinem verletzten Stolz hingibt. Was ist denn der? Ich bin der König, seit Jahrzehnten schon. Ich weiß, wo es lang geht. Wer bist du, dass du es wagst, so mit mir zu reden? Und ich denke an unzählige Gespräche. Als in der Gemeindeleitung mit Geschwistern, die irgendwo falsch abgebogen sind. Und du redest mit ihnen und wirklich mit Engelszungen der Liebe. Jetzt sage mir keiner, das ist pharisäisch, hart und gesetzlich gewesen. Mit Engelszungen der Liebe. Und du erlebst genau das. Zornig, wütend, beleidigt. Und dann vergraben die sich in ihrem verletzten Stolz. Und gehen diesen Weg weiter. Das macht mich so traurig. Ich glaube, das gibt es in jeder Gemeinde. Menschen, die an irgendeiner Stelle nicht mehr zur Umkehr gefunden haben, sondern sich nur noch in ihren verletzten Stolz vergraben haben. Und da geht's nicht weiter. Asa sperrt den Propheten ein und damit aus seinem Leben aus. Ja, der soll ins Gefängnis, in den Block, ganz tief weg, dem will ich nicht mehr begegnen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Dann kommen die Leute doch nicht mehr in die Gemeinde. Nein, nein, ich will mich dem nicht mehr stellen. Die sind erledigt für mich. Doch mit dieser Korrekturverweigerung verhärtet sich auch sein Herz. So habe ich es auch immer wieder erlebt. Wenn wir uns Gottes Korrektur verweigern, wenn wir der Stimme seines Geistes uns nicht öffnen, sondern hart werden, ablehnt werden, Nein sagen, macht das was mit uns. Wie wir auf Gottes Wort, Gottes Ruf reagieren, macht immer was mit uns. Entweder es führt uns in Freuden und Frieden hinein oder in ein hartes, verstocktes Herz, in Bitterkeit und Härte. Und das hat dann eben Auswirkungen. Und darum lesen wir hier gleich im folgenden Satz, es ist ja kein Zufall, das steht ganz bewusst dort. Auch tat Asa zu dieser Zeit einigen von dem Volk Gewalt an. Verhärtung des Herzens hat auch eine Verhärtung des Verhaltens zur Folge. Ja, wer sich geistlicher Korrektur verweigert, der gerät in seinem Leben geistlich in eine Abwärtsspirale. Ob Asa hier noch herausfindet, lesen wir, was 3 Jahre später geschieht. Asa ist auf der Zielgeraden seines Lebens. 2. Chroniker 16, Vers 12. Und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Seine Krankheit war überaus schwer. Aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und Asa legte sich zu seinen Vätern und er starb im 41. Jahr seiner Regierung. Die schwere Erkrankung Asas in den letzten 2 Jahren seines Lebens wird nicht ausdrücklich als Folge seiner Korrekturunfähigkeit benannt. Doch die Formulierung, aber auch in seiner Krankheit, lässt doch vermuten, dass Gott mit dieser Krankheit seinen Knecht Asa eigentlich wieder näher zu sich ranziehen wollte. Diese Krankheit war der letzte Versuch Gottes im Leben Asas, den Asa jetzt wieder ganz nah an sich heranzuziehen, heranzurufen. Viele Dinge, die vom Äußeren her schlecht sind, wie Krankheit, sind oft nur Mittel in der Hand Gottes, um uns näher zu sich zu ziehen. Asa hat es nicht begriffen. Im Alter sind Schwachheit und Krankheit ja ganz grundsätzlich dazu bestimmt, den Weg des Glaubens in eine letzten Engführung des Lebens zu vollenden. Diese Vollendung seines Lebens auf der Zielgeraden seines Lebens verpasst Asa. Auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Nur damit keine Missverständnisse entstehen, Gott hat nichts gegen Ärzte. Aber der erste Ansprechpartner unseres Lebens, auch in Krankheitsnöten, bleibt doch immer Gott selbst. Und so wollen wir in jeder Not unseres Lebens, auch in jeder Krankheitsnot, unsere Hilfe nicht zuerst bei Menschen suchen, sondern bei Gott. Ihn im Gebet suchen, ihn fragen, was er uns sagen möchte, ihn um Heilung, um Tragkraft, um Wegweisung bitten. Und dann auch im Glauben die Hilfe von Ärzten in Anspruch nehmen, in dem Wissen, dass Gott auch durch sie heilvoll in mein Leben hineinwirken kann. Aber ich setze mein Vertrauen nicht auf die Ärzte, dann wäre ich verraten und verkauft. Ich setze auch keine Hoffnung auf die Rechtsprechung. sondern ich setze meine Hoffnung, mein Vertrauen nur auf den Gott, der mein Arzt ist. Das steht doch schon im zweiten Buch Mose. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und ich sage immer, wenn ich im Krankenhaus bin, auch mit den Spritzen, Herr, du bist mein Chefarzt. Ja, er ist der Chefarzt aller Chefärzte. Und wenn ich so rangehe, auch im Medizinbetrieb, dann kann ich im Glauben vielleicht auch manchmal zu Dingen Nein sagen, die Ärzte mir aus ihrer Lebensperspektive herausraten, weil sie die letzte Verankerung und Perspektive meines Lebens in Christus nicht kennen. Ja? Da muss jeder für sich übersetzen. Das sind sehr persönliche Entscheidungen, die man da vor Gott finden muss. Aber bitte nicht diese Haltung, ihr Halbgötter in Weiß. Der Herr, mein Arzt. Und vor ihm und mit ihm prüfe ich, welche der Hinweise und Ratschläge von Ärzten ich folge. Denn die Ärzte wissen nichts von einem Leben nach dem Sterben. Die denken, wir haben ja nur dieses eine. Also da müssen wir doch um jeden Monat feilschen und kämpfen. Und wir können vielleicht sagen, hey, mir ist es lieber, dass ich das in einer guten Qualität lebe. Und wenn ich ein Jahr früher sterbe, ist das für mich nicht so schlimm. Gott setzt Zeit und Stunde. Meine Frau hat da mit ihrer Kardiologin schon Sachen erlebt, die kann das überhaupt nicht verstehen. Dass es Entscheidungen gibt im Umgang mit Medikamenten, die einen bestimmten Einfluss haben auf dein Leben, dein Bewusstsein, wo du dann sagst, nein, das will ich nicht. Das will ich nicht. Ja? Weil diese Ärzte nicht diese Verwurzelung, diese Lebensperspektive nicht haben. Und entsprechend ist auch der Rat. Darum bleiben wir immer vor unserem Chefarzt. Ja, so bieten Alter und Krankheit letzte Herausforderungen für unseren Glauben, durch die wir Gott ehren und unseren Glaubenslauf vollenden können. Und ich wünsche mir sehr, dass uns das allen geschenkt sein möge. Ich bin also von Natur her eher so Marke Schisser. Von daher warte ich auch immer sehr auf das, was der Herr dann wirkt, wenn es soweit ist. Aber hat diese Möglichkeit der Glaubensvollendung nicht ergriffen. Das macht mich traurig an dieser Geschichte. Das tut mir richtig weh. Ein Bruder, der auf der Zielgeraden seines Lebens ja ein Stück gescheitert ist. Und dann denke ich an Salomo. Mann, was hat der Erfahrung gemacht? Und dann kommen da so ein paar Frauen und ziehen ihn von Gott weg. Oh, ihr Frauen, ihr habt große Macht über uns Männer, nutzt sie gut. Ja. Also er hat diese Möglichkeit nicht ergriffen, das macht mich traurig. Und jetzt trotzdem, was steht als erster Satz über den ganzen Bericht? Und Asa tat, was gut und recht war in den Augen Jahwes seines Gottes. Also ich hätte jetzt erwartet, dass der Satz umgeschrieben wird. Wird er nicht. Der bleibt bestehen. Dieser erste Satz Gottes über sein Leben bleibt bestehen. Dieses Gesamturteil Gottes über sein Leben bleibt bestehen, trotz seiner Fehler und seinem Abweichen auch im Alter. Und hier wird schon für mich schon etwas erkennbar von der Gnade Gottes in Christus, die Asa nicht fallen lässt, wegen seiner Fehler auch im Alter. So wie Gott eben auch David und Salomo wegen ihrer schwerwiegenden Vergehen nicht hat fallen lassen. Das ist alles schon im Schatten des Kreuzes von daher zu sehen. Oder im Licht des Kreuzes besser. Wir wollen uns angesichts unserer Kämpfe und Nöte aber lieber an seinem großen Glaubensbekenntnis aus besseren Tagen orientieren. Vielleicht lesen wir das nochmal in Ruhe. 2. Chroniker 14, Vers 10. Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte. Im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Und Herr, ich bin so ein Kraftloser. Und ich bin überfordert. Hilf, hilf uns, Herr, unser Gott. Denn wir stützen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge an Problemen und Fragen und Herausforderungen gezogen. In deinem Namen, Jesu. Amen. Wir beten. Herr, danke für diesen Schatz, den wir auch im Alten Testament finden, für diesen Schatz deines Wortes, wo wir so viel lernen können, auch für unser Leben. Und wir bitten dich, Herr, dass wir die Botschaft hören, dass wir Entscheidungen treffen, Prioritäten setzen, neu vor dir, für dich, von dir her. Herr, dass es der große Wunsch und Ziel unseres Lebens ist, solche Menschen mit einem ungeteilten Herzen zu sein, an denen du dich freust, die du suchst und an denen du dich mächtig erweisen willst. Und Herr, danke, dass wir auch in diesen geistlichen Herausforderungen und auch in Krankheitsnöten wissen, du bist immer unser erster Ansprechpartner, immer unsere erste Adresse. Und Herr, das lass uns durchhalten bis ins Alter hinein, damit wir nicht wie Salomo und nicht wie Asa am Ende noch irgendwie dir Schande machen, sondern dich ehren bis zum Schluss. Amen. Amen.